Ich lese den Predigtext, der ist heute eher kurz und mein Problem war, der ist auch ziemlich eindeutig, aber dazu später mehr. Matthäus 6, Vers 1 bis 4, habet Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Wo nicht, so habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater in den Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, so lass es nicht vor dir herposaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn aber du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die den Predigtext schon mal vor dem Gottesdienst lesen, dann haben Sie spätestens seither gewusst, der da Sonntag predigen muss, der hat ein Problem. Der muss nämlich einen Text auslegen, der dermaßen für sich selber spricht. Was will man da noch auslegen? Natürlich kann ich jetzt auch nicht nach drei Sätzen sagen, okay, der Text spricht für sich, jetzt singen wir das nächste Lied. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen, auch aus der Erfahrung heraus, dass wenn man dazu gezwungen ist, sich auf den Text einzulassen, das ist übrigens der Vorteil, wenn man sofort das jetzt vorbereitet, man muss sich mit dem Text auseinandersetzen, dann bringt einem selber das auf jeden Fall was. Und man kann Neues dabei entdecken. Hand aufs Herz, was macht eigentlich gerade Ihre rechte Hand? Und Ihre linke? Hier im Text zumindest ist die Rede davon, dass die rechte Hand nicht mal wissen soll, was die linke tut. Das funktioniert bei mir eigentlich gut, weil das Gehirn sitzt im Kopf. Und nicht jeweils in der anderen Hand. Und das Gehirn weiß natürlich sehr genau, was die eine und was die andere tut. Allerdings ist mir deswegen oft nicht klar, warum sie das tut. Also mit welcher Motivation sozusagen. Und ich glaube, genau darum geht es in diesem Text. Von Jugendlichen kennen wir das ja, die fragen manchmal, was bringt mir, wenn ich das mache? Hä? Was bringt es? Genau darum geht es in diesem Text. Was bringt es mir denn, wenn ich was mache? Der Text ist ein ganz kleiner Teil der berühmten Bergpredigt, die Jesus seinen Leuten gehalten hat, um ihnen zu zeigen, was aus der Perspektive Gottes wirklich wichtig ist im Leben. Für das Leben als Christ. Aber auch Menschen, die offensichtlich noch nicht zu diesem Kreis gehörten, konnten wohl mithören sozusagen. Die waren in der Nähe und haben es gehört. In den ersten 17 Versen von Matthäus geht es darum, dass man das, was man als Christ tut, bewusst tut. Almosen geben ist das eine, worum es jetzt hier im Text geht. Dann kommt später noch Beten und Fasten. In diesen Versen wird eigentlich ständig wiederholt, in diesen ersten 17 Versen, es geht darum, dass man das nicht vor den Leuten tut. Nicht damit aufträgt, sozusagen. Nicht damit andere sehen, nicht um gut dazustehen vor anderen, sich quasi selber aufzuwerten damit, sondern ganz heimlich, still und leise. Wer mich kennt, der weiß, dass ich in einer Klinik für suchtmittelabhängige Frauen arbeite, die vor etwa 2 Jahren neu gebaut wurde. Inzwischen wurde auch eine Kapelle dazu gebaut, übrigens ausschließlich aus Spendenmitteln finanziert. Und im Innenhof sprudelt ein kleiner Brunnen. Der ist mir diese Woche auch deswegen aufgefallen, weil neben diesem Brunnen steht auch ein kleines Schild, wer den Bau dieses Brunnens denn überhaupt ermöglicht hat. Nein, ich sage Ihnen natürlich jetzt nicht, wer das war. Ich glaube, das hat auch nicht viel zu tun mit Almosen zu tun, sondern eher mit Social Sponsoring, nennt man das heute. Das gehört zum Werbeetat großer Firmen. Die machen das, weil wir uns dann sagen, also wenn ich jetzt bei denen was kaufe oder wenn ich diese Firma denen den Auftrag gebe, dann tue ich gleichzeitig indirekt noch was Gutes, weil die einen Teil von dem, was die gewinnen, geben die an diese Leute weiter. Also die Leute haben was davon, die Firma hat was davon und ich habe was davon. Das ist doch klasse. Das finde ich doch gut. Für große Firmen und Banken mag das ja sinnvoll sein und auch in Ordnung sein, wenn sie Gutes tun und darüber reden. Das fördert den Verkauf und es hilft denen, die Hilfe brauchen, ja tatsächlich. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn du Gutes tun möchtest für andere, dann mach das bitte so unauffällig, wie es überhaupt nur irgend geht. Mach kein Aufheben nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, sondern mach das in aller Stille. Mach es nicht, um dich aufzuwerten. Denn wenn du das als Jünger Jesu so machst, dann hast du deinen Lohn bei Gott dahin. Also, salopp formuliert, vor Gott bringt es nichts. Almosen geben hat viel zu tun mit Gerechtigkeit vor Gott, aber wenn ich die gebe, um mich damit vor Menschen zu brüsten, dann bringt mir das vor Gott nichts. Wobei mich diese Ausdrucksweise mit dem Lohn vor Gott schon eigenartig angeweht hat, irritiert hat. Ich dachte immer, das gibt es doch gar nicht. Also gut, ich kenne das, da macht einer was für Gottes Lohn, das heißt, der kriegt nichts dafür. Lohn bei Gott gibt es nicht. Aber hier am Anfang des 6. Kapitels ist immer wieder davon die Rede. Was ist denn das für ein Lohn? Dass ich was kriege dafür? Wunderbar. Anerkennung, Bestätigung, Ruhm, Ehre. Jesus sagt, okay, aber das gibt es nicht zweimal. Wenn du das bei den Menschen schon kriegst, dann kriegst du es bei Gott nicht mehr. Oder anders gesagt, wenn die Haupttriebfeder meines Tuns die ist, mich in den Mittelpunkt zu stellen, wenn es mir bei allem, was ich tue, um mich geht, dann bin ich, jedenfalls aus der Perspektive Gottes, auf dem falschen Dampfer. Ich vermute übrigens auch, dass das für die Mitarbeiter in der Gemeinde gilt. Spurgeon hat dazu wohl gesagt, wenn ich mich da engagiere, um meinen eigenen Frömmigkeitsstil zu pflegen und nicht um die Gemeinde aufzubauen, dann bringt es nichts. Nicht für die Gemeinde und nicht für mich. In diesem Zusammenhang macht es sicherlich Sinn zu fragen, warum engagiere ich mich eigentlich in der Gemeinde? Könnte es sein, dass es mir dabei geht? Oder geht es mir darum, der Gemeinde zu dienen, wie Spurgeon das genannt hat? Mir ist dazu noch eine ganz andere Bibelstelle eingefallen. 1. Korinther 13. Und wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden würde und hätte der Liebe nicht, so bin ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Aber zurück zum Almosen geben. Ich habe überlegt, würde es nicht Sinn machen, einen Antrag an den Brüdergemeinderat zu stellen, auf Abschaffung der Opferbüchsen wieder an den ausgehenden Heimat? Die eignen sich doch hervorragend dazu, zu zeigen, wie großzügig und freigebig ich doch bin. Und ehrlich gesagt, das ist ein bisschen mein Problem mit diesen Büchsen. Ich habe immer Sorge, auch wenn so Körbchen rumgehen oder so, es könnte jemand sehen, was ich da aus meinem Portemonnaie rausfriemle. Ich könnte natürlich clever sein und das zu Hause schon machen, aber ich vergesse es halt immer. Und ich denke, außer mir und Gott geht es doch wirklich keinen Menschen an, welchen Betrag ich da reinlege. Okay, meine Frau vielleicht noch, aber sonst. Und ich finde, gerade im Zeitalter des bargeldlosen Verkehrs durch kleine und große Beträge ganz bequem und vollkommen heimlich, still und leise zu Hause, wenn ich will, sogar vom Sofa aus mit Hilfe meines Computers spenden und überweisen kann. Das sind Opferbüchsen und Körbchen, überflüssig, oder? Auch für die, die aus durchaus nachvollziehbaren Gründen das mit dem Computer lieber nicht machen möchten, einfach die könnten einfach ein kleines Formular zu Hause ausfüllen, das zur Bank schicken und schon geht alles wie von selbst und vollkommen unauffällig. Immer vorausgesetzt, man denkt daran, auszufüllen und zu überweisen und verschiebt es nicht immer und immer und immer bis zum Sankt Nimmerleinstag. Auch nicht die Einrichtung oder Änderung eines Beitrags für die Gemeinde. Okay, dann, wenn ich das vergesse, dann kann ich vielleicht doch die Büchse am Ausgang benutzen. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo es um die Liebe geht. Denn da steht ja sogar das Thema Almosen geben drin. Und wenn ich alle meine Habe, das ist bei mir nicht so wild, würde man sagen, Maßstäben sagen, aber ich habe dann überlegt, alle meine Haare zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib umgebe, damit ich verbrannt werde, habe aber die Liebe nicht, so nützt es mir nichts. Ich kann also viel Geld ausgeben für falsche Zwecke, mit der falschen Motivation nützt mir das nichts. Denen, die es kriegen, schon. Für die ist egal, wo es herkommt. Aber mir nützt es nichts. Das hat mich dann doch beeindruckt. Wenn bei dem, was ich tue, nicht die Liebe als Triebkraft dahinter steht, dann nützt es mir nichts. Ach so. Und wenn ich jetzt merke, das ist so, mir fehlt diese Liebe wirklich, wo kriege ich die dann her? Die lässt sich ja nicht anknipsen wie der Lichtschalter hier. Jesus sagt ein paar Verse weiter, auch wenn ihr die liebt, die euch sympathisch sind, die ihr gern mögt, was da Besonderes dran. Ihr sollt sogar eure Feinde lieben. Okay, Feinde habe ich jetzt gar nicht, glaube ich. Ich kann mich jedenfalls nicht entsinnen, mir fällt niemand ein. Aber dann sicherlich auch diejenigen, die zwar nicht direkt meine Feinde sind, aber vielleicht doch diejenigen, die ich irgendwie noch nie so richtig leiden konnte, weil es mir einfach nicht so sympathisch steht. Und die kann ich nur lieben, wenn ich Jesu, also den, der das gesagt hat, bitte, um eben diese Liebe. Ich glaube, so geht das. Ich glaube, man kann, man soll ja, man muss Gott bitten um diese Liebe, denn die lässt sich nicht anknipsen oder herstellen oder machen oder produzieren. Und ich glaube, eine Gemeinde, die so anfängt zu beten, übrigens auch wieder ganz heimlich, still und leise, im Kämmerlein, wie Jesus sagt, das wird immer mehr eine Gemeinde, bei der auch Menschen, die von außen dazukommen, spüren, also hier ist irgendwie was anders. Anders im Positiven. Hier ist es gut zu sein. Wäre das nicht toll, in einer solchen Gemeinde zu sein? Nein, versteht mich nicht falsch. Ich bin jetzt wirklich schon von Herzen gern Mitglied dieser Gemeinde. Aber ich glaube, da ist noch mehr drin. Da geht noch was. Macht ihr mit? Also dann lasst uns spenden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, versteht sich, und beten im stillen Kämmerlein. Amen. Ich habe jetzt ein Lied ausgesucht, das steht auch im Gesang, aber Vorsicht, es ist ein lateinisches. Das ist ein Lied aus Thesee. Und die, die in Thesee waren und in Thesee kennen, die kennen dieses Lied. Und die wissen, dass man in Thesee-Lieder nicht ein- oder zweimal singt oder dreimal, sondern eher fünf, sechs, acht, zehnmal. Am Anfang denkt man, was soll das? Wenn man ein Haus fährt, weiß man, was es soll. Die Lieder bleiben im Kopf und begleiten dann den ganzen Tag. Ubi Caritas. Wo die Liebe wohnt. Diejenigen, die dieses Lied nicht kennen, möchte ich bitten, erst zwei, dreimal zuzuhören, weil sonst lernt man es gleich falsch und wenn man es falsch gelernt hat, dann ist es schwer, das Richtige noch einzugeben. Aber beim vierten Mal, glaube ich, geht das schon fast wie von allein. Ubi Caritas, wo die Liebe wohnt.